Ich würde lieber morgen sterben, als 100 Jahre zu leben, ohne dich zu kennen. Aus Walt Disneys Pocahontas von 1995. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt überraschenderweise mal wieder Felina Herrmann. Moin, Felina.
Moin.
Du musst heute den Podcast schmeißen.
Ich, ja.
Ich bin so im Arsch. Mhm. Ich, wenn es dich nicht stört, würde ich jetzt einfach eine Stunde schlafen.
Aha.
Und du machst dir den Alleinunterhalter.
Ich singe dann. Ja. Oder ich rede, weil ich das ganz unangenehm finde, so alleine in ein Mikrofon zu sprechen, ohne einen Gegenpart, dann einfach eine Dreiviertelstunde lang.
Es wird dann einfach hard weird.
Ja.
Weil du dich so um Kopf und Kragen redest.
Ja, genau.
So drei
genau,
Minuten.
Ja.
So, und dann habe ich Folgendes zu meiner Mutter gesagt. Und dann habe ich voll. Das wird einfach ganz schlimm.
Ja.
Oh nee, ich bin wirklich im Sack. Man hört es, glaube ich, auch so ein bisschen an der Stimme. Ich war jetzt gerade, heute ist Mittwoch noch, also wir nehmen mal wieder kurz vor knapp auf.
Mhm.
Ich bin aber auch gerade erst wieder nach Hamburg gekommen. Ich war die letzten beiden Tage auf dem großen Kleinkunstfestival, ich war in den Wühlmäusen, beim großen Kleinkunstfestival der Wühlmäuse. So, jetzt haben wir's. Und da kann man ja jedes Jahr die Maus gewinnt quasi, die Wühlmaus, in der Kategorie Publikumspreis oder Jurypreis.
Mhm.
Und ich habe in beiden Kategorien nicht gewonnen.
Aber du warst die Gewinnerin der Herzen.
Oh, das hast du schön, keine Ahnung. Aber ich war auf jeden Fall, ich war da und es war hart.
Mhm.
Es war cool, es war eine sehr geile Veranstaltung. Ich muss es mal ganz kurz sagen, ich habe mich mit Dieter Hallervorden unterhalten. Ich glaube, jeder kennt Dieter Hallervorden.
Mhm.
Spätestens aus diesem
Palim Palim.
Das kennt wirklich, ich hätte gerne eine Tüte Pommes. Großartig, ich bin mit denen aufgewachsen. Irgendwie ist so, mein Vater hat den rauf und runter geguckt und er und Jürgen von der Lippe.
Mhm.
Und beide waren da. Ich habe mich dann gestern mit Dieter Hallervorden unterhalten und dachte erstmal so die ganze Zeit so, ich glaube, ich habe gleich Pipi in den Augen.
Mhm.
Weil das so, natürlich bin ich heute, stelle ich mich nicht hin und sage irgendwie, Dieter Hallervorden, ich gucke nichts anderes. So.
Mhm.
Aber damals, ich war das so ein Held, weißt du? Ich meine, der war auch überall.
Ja, eben.
Und das war so, da war auch die in Anführungsstrichen Comedy-Szene, natürlich noch eine völlig andere.
Mhm.
Und das war schon krass. Mhm. Und dann steht er da, die Wühlmäuse, das hat er ja ursprünglich initiiert, ist ja sein Haus. Und auch dieses Festival vor 21 Jahren hat das irgendwie angefangen.
Mhm.
Und jetzt steht man da und einfach mit so, ich stehe auf der gleichen Bühne oder stand auf der gleichen Bühne wie Dieter Hallervorden und Jürgen von der Lippe. Ich meine, come on. So,
ja,
das war schon
geil.
Sehr, sehr, sehr
ja.
geil. Und das hat mich sehr gefreut. Ansonsten habe ich die ganze Zeit sehr gefroren. Es war sehr kalt. Und ich musste ständig Treppen laufen.
Okay.
Und das ist ja mein scheiß verkacktes Kryptonit, ey. Ich kann ja wegen dieses scheiß Hüftschadens, kann ich keine Treppen laufen. Das sieht ja immer affig aus. Und vor allen Dingen, wenn ich freihändig Treppen laufen muss.
Mhm.
Ich kann das Gleichgewicht dabei nicht halten. Und das, also wenn, ich musste da ständig irgendwelche Treppen freihändig rauf und runter. Und ich schwöre dir, wenn ich jemals eine eigene Late-Night-Show habe, dann gibt es da keine verkackte Showtreppe, dann gibt es da eine Show-Rolltreppe. Wirklich. Oder meinetwegen ein Hebepodest. Oder die werden an der Leine runtergelassen.
Das oder eine Rutsche.
Oh, eine Rutsche. Auch nur direkt ins Bällebad.
Ja.
Das ist auch eine gute Idee. Alles, aber keine Showtreppe. So. Ich habe die letzten zwei Tage so gut wie nicht geschlafen und gefühlt durchgearbeitet und bin dementsprechend in den Sack. Das heißt, du hast
nichts zu essen bekommen.
Ich habe sehr wenig gegessen, das stimmt.
Du musst mich mitnehmen.
Dann kann ich dich essen.
Ich muss dich mit Käsewürstchen füttern. Die ganze Zeit.
Die durchgängig, auch wenn ich arbeite.
Ja.
Auf der Bühne.
Nicole, mach nochmal Mund auf. Hier, doch ein Käsewürstchen.
Das wird dann so ein Running Gag.
Oh ja, ja.
So.
Genau.
Kommt immer so eine kleine, etwas untersetztere Frau an und füttert mich mit Käsewürstchen. Falls noch mal jemand fragen sollte, warum ich übergewichtig bin, Grüße gehen raus an diese Stelle an, Felina. Nein, aber ich habe nicht gewonnen. Das ist aber gar nicht schlimm, das wollte ich auch noch mal sagen, weil es war die Sendung ging wahnsinnig lang. Es war live und es haben super viele Leute für mich abgestimmt. Hast du mir nicht gesagt, du hast irgendwie 84 Mal angerufen?
87 Mal, ja.
87, Entschuldigung, ich wollte nicht die dreimal unterschlagen.
Diese drei hätten vielleicht das Ruder rumreißen können.
Ja, haben sie offensichtlich nicht.
Hätten aber, wenn es vielleicht drei mehr gewesen wären.
Ja. Auf jeden Fall vielen Dank. Mhm. Und vielen Dank an alle, die gestimmt haben und die Daumen gedrückt haben und die irgendwie online oder ihre Stimme abgegeben oder angerufen haben oder, keine Ahnung, mir positive Vibes gesendet haben. Vielen Dank an euch. Alle nicht traurig sein. Ich bin es auch nicht. Also sind fünf Kollegen angetreten. Jan van Weide hat es gewonnen. Sehr geil. Und das wird gut für die Mäuse von Jan van Weide. Ich. Jan, wenn du jemals diesen Podcast hörst, wenn du mir mal eine Maus leihst, also wäre nicht schlimm, ich würde sie gut behandeln. Ja, deswegen habe ich beschlossen, leitest du heute diesen Podcast, ich bin ganz Ohr.
Ja, aber das wird dann nicht so sein, dass du schlafen kannst und nichts sagen kannst, weil ich habe ein paar Fragen vorbereitet.
Yay.
Nein, ich dachte, es ist mal wieder Zeit.
Es ist Zeit, Fragen und Antwort.
Fragen und Antwortzeit. Das haben wir ja schon mal gemacht.
Aber normalerweise frage ich dich ja immer.
Ja, genau. Und dann muss ich mir irgendwas zusammenschustern.
Ach, jetzt.
Und jetzt machen wir das anders. Nein, aber vielleicht.
Du nutzt die Gunst der Stunde meiner
Hilflosigkeit, deiner absoluten Hilflosigkeit.
Ich bin ausgeliefert.
Aber du kriegst noch Essen nachher.
Ja, das stimmt. Ich krieg nachher noch was zu essen. Das
apropos Essen. Fangen wir mit was Einfachem an.
Wenn das hier nicht gerade moderativ die beste Überleitung oder überhaupt war.
Also nächstes Jahr moderiere ich den Deutschen Comedy-Preis.
Dann kannst du ja eine Maus gewinnen mir geben.
Hm. Ja, genau. Nein, aber Essen, so hast du da so Lieblingsessen jetzt außer Burger und Pizza? Irgendwie was Internationales, wo du sagst, das geht immer?
Alles mit Käse überbacken. Literally alles mit Käse überbacken. Pizza gehört tatsächlich zu einem meiner Lieblingsessen. So bescheuert das klingt, ich habe immer das Gefühl, man klingt dann wie eine 16-Jährige. Aber ich finde so, muss ja gar nicht aufwendig sein. Mm. Aber so sehr Brot mit Tomate und Käse obendrauf. Mm. International esse ich extrem gerne geiles indisches Essen.
Mm. Oh ja.
Indisch ist, also so.
Kann ich mich auch reinlegen.
Ich bin bei asiatischem Essen, also so dieses typische Chinesisch oder so, da bin ich immer so ein bisschen, weil du kriegst, ich habe immer das Gefühl, wenn man mal wirklich bei einem Chinesen essen geht, der extrem gute, authentische Küche macht, schmeckt das völlig anders als all das, was ich sonst so bekomme, als das ist chinesisch. Das schmeckt nämlich immer, als hätte ein Deutscher mal in einem chinesischen Kochbuch überflogen, was du essen sollst.
Das schmeckt wie Chinesen, die nach Deutschland gekommen sind oder wohin auch immer, also in die westliche Welt gekommen sind und sich da den Geschmacksnerven anpassen mussten. Und das ist dann dabei rausgekommen. Sie sind dann bei 5, 6 Gerichten gelandet, die sich nur im Fleisch unterscheiden.
So, die Deutschen essen halt nur süß-sauer.
Süß-sauer, 8 Kostbarkeiten, Szechuan, dann hast du vielleicht nochmal Kokosmilch jetzt so, Erdnuss.
Die Fastenspeise der Tibeter, sehr beliebt. Ja, genau. Das ist immer so sehr beliebt.
Ja. Und das war's dann. Aber ich würde sehr gerne mal in China authentische chinesische Küche essen.
Ich weiß noch, dass wir, als wir mal, sollte meine Stimme jetzt gleich für den Rest des Podcasts völlig verkacken, dann gehen wir in das Singen über, dann gebärde ich und du machst den Rest.
Ja.
Wir waren noch mal nach einem Escape Room bei so einem Chinesen.
Ja,
war so geil, den haben wir auch nur durch Zufall gefunden, weil der da in der Straße war, in so einem Keller.
Genau, so Treppe runter, so, wo ich dachte, oh, das ist doch bestimmt irgendwas Spelunkiges, also so das kann nicht gut sein. So
und es war auch ganz komisch, es war alles so gekachelt, so ganz niedrige Fenster, die auch so verklebt waren, also zugeklebt waren und dann so Holztische und so Holzstühle, also alles so ein bisschen wie so eine kleine unterirdische Kantine.
Ja.
So. Und das Essen war gigantisch gut. Ja. Und ich weiß noch, dass ich auf die Karte geguckt habe. Und da stand
riesige Auswahl.
Ja, und da stand Hühnerfüße. Und ich meine noch so, das sind doch keine Hühnerfüße. Also das ist doch so ein Scherz, oder? So. Und dann am Nebentisch haben die angefangen, an Hühnerfüßen zu knabbern. Und dann dachte ich, okay, ich glaube, das hier ist einigermaßen authentische Küche.
Naja, und es waren auch echt viele, ich sag jetzt mal chinesisch aussehende, Gäste dort. Was ja auch immer ein gutes...
die eindeutig gutes Chinesisch gesprochen haben oder Mandarin. Also auf jeden Fall, ja, das ist, glaube ich, tatsächlich ein gutes Zeichen. Wenn da nicht nur Beate und Paul sitzen und du und ich, sondern halt auch Menschen, wo man denkt, ach, guck mal, ihr wisst vielleicht, was es ist.
Ja. Und die haben so viele Dumplings, so verschiedene Arten, weil das ist in normalen, das heißt normal, in chinesischen Restaurants gibt es immer nicht so richtig Dumplings. So, oder? Also diese
ja, diese Teigtaschen.
Teigtaschen, ne? In allen möglichen Formen und so. Und das ist, da gab es ja seitenweise. Das fand ich super.
Ja, das stimmt.
Warum sind wir da eigentlich nie wieder hingegangen?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil unsere wir gehen jetzt essen ständig Karriere, ja meistens daran scheitert, dass man dafür das Haus verlassen müsste. Und das ist so, da trifft so die Freitagsfaulheit nach einer vollen Woche auf meine Soziophobie featuring, ach, eigentlich kann man ja auch sich ein Steak auf den Grill knallen oder so. Ja, und dann war's. Aber wir könnten da echt tatsächlich nochmal hingehen. Ansonsten, geiles, richtig geiles Indisch und so afrikanische Küche, wenn man das mal so zusammenfassen kann, weil da gibt es ja auch sehr viele Unterschiede. Aber was ich so von, ich habe einige Gerichte aus Ghana, glaube ich, haben die ihren Ursprung. Das ist alles total geil. Also gut, man muss auf Erdnüsse stehen, Erdnusssoße, da ist ständig Erdnüsse drin oder Erdnussbutter oder so. Aber das ist schon cool. Es gibt aber auch wenig Küchen, die ich nicht mag.
Ich habe immer das Gefühl, anderer Länder Küchen sind wesentlich abwechslungsreicher als die eigene.
Ja, ich glaube, das ist ein Trugschluss, weil das meistens was damit zu tun hat, dass man die eigene Küche nicht so gut kocht. Also ich habe zum Beispiel, ich koche wahnsinnig gerne türkisch. Türkisch ist auch so eine, alles bei der türkischen Küche schmeckt, also oder 98%, aber finde ich alles geil und bitte viel Knoblauch drin, das ist so.
Ach, Knoblauch, oh, ich kann mich reinlegen. Ganz Menschen, vorne, die keinen Knoblauch mögen, ne, mit denen stimmt doch
mit
was
denen stimmt
nicht.
Wirklich was nicht.
Ich kenne ein paar Leute,
die stinken dann halt auch nicht so wie wir,
aber ich kenne ein paar Leute, die keinen Knoblauch mögen und bei denen allen denke ich so, da, nee, du bist komisch und nicht nur deswegen, also, aber das ist vielleicht so eine Dating-Frage. Magst du Knoblauch? Und wenn er Nein sagt, dann weißt du schon, dann wird diese aus dieser Beziehung nichts.
Das ist das Äquivalent zur Oliventheorie. Kennst du die Oliventheorie?
Nee.
Die Oliventheorie besagt, in einer Beziehung müssen sich immer zwei Menschen finden, bei dem nur einer Oliven mag. Das heißt, du kannst bei einem Date, fragst du dein Gegenüber, magst du Oliven oder nicht? Und je nachdem, ob du welche magst oder nicht, muss der die passende Gegenantwort. Einer von euch beiden muss nämlich für den Rest seines Lebens immer die Oliven des anderen essen. So, und wenn das stimmt, dann passt man zusammen. Das ist die Oliventheorie. Magst du Oliven?
Nee.
Ich weiß, ich liebe ja Oliven.
Ich hoffe ja, dass ich irgendwann nochmal Oliven mag, weil ich finde das so toll. Ich möchte an diesen türkischen Ständen stehen und kiloweise diese eingelegten Oliven kaufen und die dann wegschnabulieren. Das sieht so lecker aus. Aber
so wie ich?
Ja, so wie du. Ja. Aber ich krieg die nicht runter. Also
vielleicht,
so.
Ich sag dir, vielleicht kommt das noch. Du bist jetzt 35? Ja. Bei mir war das ja auch, mit 35 habe ich angefangen, Kaffee zu trinken und mochte ich über Nacht plötzlich Oliven. Und ich habe davor, habe ich die wirklich verachtet. Das war so ein Antigeschmack. So wie Kümmel. Kümmel ist auch einfach so.
Und oder Sellerie.
Ja, Sellerie finde ich super. aber Kümmel war so, geht. Und ist es auch heute noch. Und Oliven waren über Nacht, dachte ich so, ich probiere die nochmal. Und seitdem finde ich die wahnsinnig lecker. Warum auch immer. Also toi 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 für deine Geschmacksnerven.
Olivenöl liebe ich ja. Also das mag ich ja richtig gerne.
Mit Salz und Weißbrot.
Oh. Jetzt?
Hast du denn eine Lieblingsküche? International?
Oh, ich esse halt sehr gern asiatisch. Alles mit Reis. Eigentlich alles, alle Küchen, wo Reis so eine Grund Leben, egal ob jetzt in Sushi oder im Indischen mit Basmati-Reis oder im, was ist denn das, persische Küche, wo dann noch Nüsse und Rosinen und so drin sind. So, ne? Ich, Reis ist einfach mein Gemüse. Es ist,
ich bin überhaupt kein Reiskasper. Ne?
Ich liebe Reis. Oder auch so pur. Heute Morgen habe ich zum Frühstück Reis gegessen, weil der war noch übrig und deswegen musste der weg. Und so, den kann ich auch pur essen, wenn er gut ist.
Wir haben ja schon ganze Abende diskutiert.
Ja. Braucht man einen Reiskocher, man,
weil
oder
du
nicht?
Ja, weil du ja sagst, du, Reis im Topf kochen, völlig, was soll das denn? Und ich immer sag so, das, was der Reiskocher kann, kann jeder verdammte Topf auch.
Nee, der Reiskocher brennt ja nicht an.
Ja, ja.
Das ist immer das gleiche
Argument. Mir brennt auch nie Reis an.
Mir ist schon mal Reis sehr doll angebrannt. Und dann war die ganze, da sind von den drei das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, von den drei Rauchmeldern zwei angegangen und wollten auch nicht mehr ausgehen. Das war ein bisschen unangenehm.
Und jetzt hast du einen Reiskocher, ist das dein Trauma?
Nee, das war, als mein alter Reiskocher kaputt gegangen ist.
Ach so.
Dann musste ich das einmal machen und ich habe nicht dran gedacht, dass man dann auch mal dabei stehen sollte, vielleicht so. Oder zumindest ab und zu mal gucken gehen.
Ja, also zumindest nicht schlafen gehen.
Ja.
Ja, wenn man, ja. Ist immer ein guter Tipp, wenn man den Herd anhat. Ja. Okay.
Nee, aber sonst, ja, Reis, irgendwie Reis mit Scheiß.
Ich vergesse für meinen Teil immer, wie geil ich Kartoffeln finde.
Das tue ich, ja.
Weil ich habe immer, ich kenne es aus meiner Jugend, Kartoffeln sind halt geschält, geschnitten, gekocht in Salzwasser oder Kartoffelpüree. Aber du kannst ja Kartoffeln so, das ist so ein dankbares Gemüse, weil du kannst das einfach so geil zubereiten. Das ist großartig.
Ja. Na, ich habe gerade Kartoffelsuppe gemacht, das erste Mal in meinem Leben selbst und die war sehr gut.
Hiermit bist du jetzt offiziell erwachsen.
Ja. Ja? Ich,
ja, bestimmt.
Bestimmt. Auf jeden Fall bin ich über einem bestimmten Alter.
Mhm. Älter als 34 halt, ja. Ne? Ja. So, nächste Frage. Ich könnte mit dieser Stimme, auch wenn das so weitergeht, jetzt hier im Laufe des Podcasts, demnächst auch noch so ein paar Ruf mich an. Anfragen machen.
Ja, wo wir gerade dabei sind. Ach, diese Überleitung.
So, pummelige Mädchen aus deiner Umgebung.
Wie würde denn der perfekte Morgen für dich aussehen?
Der perfekte Morgen? Mhm. Relativ simpel. Muss ich was über die Nacht sagen, die davor gelaufen ist? Ich glaube, mit dieser Frage habe ich gerade schon was dazu gesagt. Also jeder denkt sich mal gerade seinen Teil über die Nacht davor. Dann beginnt der Morgen vorzugsweise Herbsttag. Die Natur hat die Umgebung noch nicht ganz geladen. Also es ist halt noch neblig. So. Das ist alles noch nicht, kannst noch nicht alles so gut sehen. Und es ist so diese Wetterstimmung. Der Tag ist noch, also du weißt, es wird ein bisschen wärmer, aber so richtig ist der Tag noch nicht losgegangen. So, du hast so Bodennebel, aber auch schon hell am Himmel und so. Und alles ist noch so ein bisschen raureifig und so ein Kram. Und dann dick eingemummelt, draußen sitzend mit einem Chai Latte. Ganz furchtbar doll eingemummelt mit Kuschelsocken und dem Versprechen des kommenden Tages. Keine Termine. Und ein ganz bisschen verliebt. Das ist, glaube ich, mein perfekter Morgen.
Und Kaffee.
Der auch.
Ah nee, du hast ja schon den Chai Latte.
Ja, schon Chai Latte. Der hat ja auch Koffein. Aber das glaube ich, wäre so mein, das ist so ein ziemlich perfekter Morgen. Ja. Wenn du so das Gefühl hast, dass alles gerade okay ist. Weißt du, wenn du so aufwachst und das, also ich finde ja, Zufriedenheit ist ja eines der am meisten unterschätzten Gefühle. Menschen wollen immer glücklich sein. Ich finde, glücklich sein ist natürlich toll, so, aber das kannst du halt nicht halten. Glücklich sein sind Spitzen. So.
Genau, glücklich sein, das sind episodisch.
Ja.
Und was du konstant halten kannst, ist Zufriedenheit.
Und Zufriedenheit bedeutet halt auch für den Zeitraum ja nicht unbedingt Sorgenfreiheit, aber so wenig Sorgen zumindest oder so händelbare Sorgen, dass du damit umgehen kannst.
Dass sie nicht so im Vordergrund sind.
Und
ne?
Dass sie nicht bedrohlich
sind. Dass sie dir nicht ins Ohr schreien und genau. Sondern
so. Und wenig Schmerzen hast. Ne? Das ist Heute zum Beispiel ist eher nicht so ein zufriedener Tag.
Nee, ich fütter dich nachher noch mal ein bisschen mit ein paar Schmerzmitteln.
Ja, super. Ja. Einfach während ich hier spreche, in den offenen Mund werfen.
Genau.
Wie mit den Käsewürstchen. Ja. Nur halt mit 400 Milligramm Ibus. Mhm. Ja, das wäre, wie sehe deine denn aus?
Ja, ähnlich. Also ich bin ja sowieso, du ja auch, so ein Herbstfan.
Total.
Ich liebe Herbstwetter, das mit blauem Himmel und schön kalt. So richtig so also doch, schon kalt.
Mhm.
Und ich habe ja vor meinem Baum, ja genau, vor ja. meinem Baum, vor meinem, das ist ja, halt, das ist wissen, mein
Felina
Baum.
Felina wohnt in einem Baum.
Ich wohne in einem Baum.
Du keckes Eichhörnchen.
Ja. Nein, vor meinem Haus steht halt so ein schöner Ahornbaum. Und der wechselt gerade die Farbe. Und wenn dann morgens die Sonne da drauf scheint, leuchtet der. Und wenn ich dann aus einer guten Nacht aufwache, draußen ist schon der Himmel blau. Und dann gehe ich in die Küche oder mummel mich auch ein. Klar.
Klar, das tust du aber auch bei 30 Grad im Schatten.
Ja, das ist aber ein anderes Thema. Und machen wir dann irgendwie einen Kakao und dann gehe ich erstmal auf meinen Lesesessel ans Fenster, gucke auf den Baum und lese erstmal tatsächlich. So und lasse den Tag anfangen, ganz in Ruhe und gucke raus und blauer Himmel macht mir immer so gute Laune.
Herbst ist auch einfach die perfekte Jahreszeit. Ja. Es ist ja, ich glaube, Menschen, die keinen Herbst mögen, sind die gleichen, die keinen Knoblauch mögen.
Mm.
Da muss es eine Korrelation geben. Ich habe letztens auf Instagram so eine ganz klein nur irgendwie so einen Herbst eingestellt, so Wetter, irgendwie da so ein Garten, so ein Bild oder was. Und dazu gefragt, gibt es irgendwas am Herbst, das nicht geil ist? Und wir haben lauter Leute geschrieben, so ja, es ist kalt. Und es ist gar nicht so viel Sonne da und es regnet auch manchmal und es ist auch ganz schön viel Wind. Mhm. Und ich denke so, das sind übrigens alles Pro-Argumente. So, ja, dann, weil ich denke, das ist ein bisschen so, man sagt dann, oh mein Gott, das Wetter ist erträglich und alles ist gülden und das Licht ist immer so ein bisschen gleiß und abends so in so einem so zwielichtig, dass man irgendwie das Gefühl hat, so, ach guck mal, wenn da jetzt, keine Ahnung, so eine kleine Elfe über die Wiese tanzen würde, würde es mich nicht wundern.
Mhm.
So. Und außerdem klingen die Vögel so glücklich und ich fühle mich so gut, die kann ich nicht leiden. Weißt du? So klingt das immer so. Und außerdem gibt es ständig Apfelkuchen und Kürbissuppe. Igitt.
Oh, Apfelkuchen. Ja, ich verstehe es auch nicht. So, ich mag die Zwischenjahreszeiten, auch Frühling. Frühling ist auch toll, wenn dann so die ersten Bäume wieder grün werden und auch so ein sehr starkes, junges Grün, finde ich auch super.
Und alles so super potent ist, ne?
Mhm. Ja, genau. Und alles hat noch Hoffnung. So, und
jedes Tier, das dir über den Weg läuft, die ganze Zeit nur vögeln will eigentlich.
Ja.
Das hat mir mal irgendjemand gesagt, dass er meinte, ich saß irgendwie draußen und ich meine, ach guck mal hier und die Vögel und dann zwitschern die morgens so schön, im Frühjahr geht es ja irgendwann wieder los und dann zwitschern die morgens schön, also ja, das tun die aber eigentlich nur, um Geschlechtspartner zu finden, das heißt eigentlich sitzen die nur auf ihren Zweigen und rufen die ganze Zeit, ich will ficken, hallo, noch jemand hier, der bumsen möchte, hallo. Und seitdem höre ich jedes Mal, wenn draußen die Vögel zwitschern, denke ich so, oh nein. Das ist mir unangenehm. Das hat so ein Bild in meinem Kopf zerstört, weil für mich sind, ja, bis vor 2 Jahren oder so war das für mich immer noch, wenn Vögel zwitschern, dann ist das halt so Cinderella-Movie-mäßig, so. Und jetzt ist einfach so, ey, knattern, ey, du Kesselsumse da drüben, komm mal rüber geflattert hier. Ich habe auch einen richtig schönen Ast.
Ja.
Und ich so, oh nein.
ja, aber. Ja, im Herbst hast du es eigentlich nicht. Da sind die Vögel ja eigentlich weg, ne? Die flattern ja dann.
Nö, hier sind noch ganz viele Vögel.
Ja, okay, bei mir nicht so. Ich höre immer, ich mache immer nachts auf und höre dann die Wildgänse oder so über mir.
Das ist auch geil, Zugvögel.
Zugvögel, ja, also es sind immer Wildgänse, die dann so laut krähen. Wie machen denn?
Schnattern, oder?
Schnattern, Gänse schnattern. Also so dieses sehr...
Die krähende Gans.
Ja, die krähende Gans. Bio, habe ich aufgepasst.
Ja, ich merke schon. Nächste Frage. Welche Farbe hat Spinat? Das ist ein Podcast. Wenn du nur liest, dann muss einer von uns beiden das überbrücken mit Reden. Und einer von uns beiden bedeutet dann prinzipiell ich. Also könntest du bitte ein bisschen schneller lesen? Okay. Kann doch nicht
okay,
sein.
Okay, okay. Wo würdest du in der Welt hinziehen, wenn du dort einen Job hast und einen guten Lebensstandard?
Kanada oder Wien? Nächste Frage.
Okay. Moment, jetzt kommt wieder Ruhe.
Nein, nein. Also ich, du meinst jetzt außerhalb von Deutschland, nehme ich an. Oder
ja, ja.
Soll ich jetzt
überall in der Welt irgendwo.
Poppenbüttel sagen.
Ja. Peine.
Ich liebe Wien. Mhm. Wien ist wahnsinnig schön. Und man hat es natürlich dann sehr einfach, weil es die gleiche
Sprache
spricht. Kanada, because of Kanada, also das ist einfach so, die Kanadier sind wahnsinnig nett, die Landschaft ist der Hammer, die haben viel Schnee und
die haben sehr viel Schnee.
Die haben sehr viel
Schnee.
Sehr,
sehr viel Schnee, sehr hohen
und die
Schnee.
Und die haben Schaukeln an ihren Bushaltestellen.
Und nur deswegen, oder? Nur deswegen
willst du nach Kanada. Ja. Ehrlich gesagt, ja. Denn dann muss man, stell dir das doch mal vor, du kommst vom Feiern nachts nach Hause, morgens um 4 an einem besagten Tag, wie eben beschrieben, und sitzt auf so einer Schaukel.
Und kannst im Strahl kotzen.
Du machst mein romantisches Bild ein bisschen kaputt.
Links und
aber
rechts.
Seit ich dich kenne, begleitet mich ja auch relativ viel Erbrochenes. Ja. Das ist richtig. Und das ist Felina. Felina hat sehr viel Kotze in mein Leben gebracht. Oh. Lass uns das in unser Poesiealbum schreiben. Aber das finde ich geil. Und Schottland.
Ja, oh.
Schottland, weil ich einfach ich bin, was Schottland angeht, völlig, völlig sinnfrei,
ja, ja.
Absolut glorifizierend.
Mhm. Ja.
Auf der Grundlage von gar nichts, außer dieser, dieses Bildes, das man halt als Nicht-Schotte von Schottland hat, wenn man auch sonst keine Ahnung hat, irgendwie von Schottland, wie alles in meinem Kopf, das Schotten sehen alle großartig aus, alle. Das, kleiner Spoiler, das stimmt übrigens nicht. Ich hab ja das erste Buch in Schottland geschrieben, 3 Monate lang, und ich habe sehr, sehr viele sehr unattraktive Schotten getroffen. Aber das blenden wir einfach weg. Also die tragen natürlich alle Schottenrock.
Natürlich.
Die machen alle, die sind alle...
Haben eine Axt über der Schulter.
Sowieso. Und Pfeil und Bogen. Warum
und
auch immer.
Werfen ständig Baumstämme.
Ständig.
In der Gegend.
Das ist eigentlich, ich glaube, der Durchschnittsschotte macht gar nichts anderes.
Ja, ja, ja.
So, und dann hast du natürlich alles nur Schlösser, aber mal im Ernst, Schottland ist hart schön.
Ja,
also die Landschaft in Schottland ist,
es ist auch, also,
erbarmungswürdig schön.
Ja.
Und
ich habe ja auch, bin vor 6 Jahren mit meiner Mutter ja da einmal eine Rundreise gemacht und es ist, ich war ja auch besessen von Schottland. Ich glaube, Schottland ist so ein Land, das ist das glorifizierteste Land, was es gibt.
Ein Sehnsuchtsort.
Ja, es ist so ein Das haben sie schon nicht schlecht gemacht, so.
Ja,
in ihrer Geschichte
der
Unterdrückung. Das
klingt auch gerade so ein bisschen so, als wäre Schottland eigentlich ein Loch, aber sie haben es schön angemalt.
Ja, das sind ganz viele Löcher.
Oh.
Ja, nein, aber landschaftlich ist es auch Wahnsinn. Wir sind, und ich wusste gar nicht, dass ich Ginster liebe. Ich wusste nicht vorher, wie Ginster aussieht. Und ich wusste nicht, dass Ginster nach Kokos riecht. Und das Schottland ist ja voller Ginster. Und wenn der blüht, es ist so krass. Es riecht alles nach Kokos. Und es ist so schön. Und es passt sich einfach in diese karge Landschaft ein.
Ja.
In diese gelben Büsche überall. Und die schönste Landschaft, also wo auf unserer Tour, war halt auf Skye. Skye ist einfach, oh.
So
eine
ein,
tolle Insel.
Das ist der obere Bereich, glaube ich, ne?
Nee, Skye ist eine eigene Insel.
Ja,
so
genau,
auf der,
aber ist es nicht im relativ oberen Bereich, nur für die Einordnung der
Migration? Ja, so auf der, an der Westküste. Ja, und es ist, ja, also Schottland wäre für mich auf jeden Fall auch ein Land, wo ich hinziehen würde. Sofort, so einfach, oder auch irgendwie die Niederlande.
Ja, das liegt aber daran, dass wir neuerdings ja Urlaub machen in den Niederlanden.
Ja, ja, aber irgendwie auch so, einer Kollege, der wohnt auch in den Niederlanden und hat da halt auch ein Haus und der erzählt nur Positives davon. So von den Menschen dort, von wie es da ist zu leben. Und, ja, das ist...
Mir ist da bisher auch nur Positives begegnet. Das ist bei den Schotten auch so. ich habe nicht einen einzigen unfreundlichen Schotten getroffen. Mhm. Also nicht einer. Die waren alle wahnsinnig nett zu mir. Das liegt natürlich auch an der Art, also an der Art, wie du auch angesprochen wirst. Mhm. Auch der Art, wie du von Männern angesprochen wirst. Das ist, also egal ob in Schottland oder beispielsweise England. Ich bin auch ein ganz, ganz großer Manchester-Fan zum Beispiel. Die ganzen Typen, die einen da angraben, alle höflich. Mhm. Alle diese englische Höflichkeit. Und ich fahre da so drauf ab. Ich stehe total auf Stil. Ich stehe sehr auf Zurückhaltung. Ich stehe ganz, ganz dolle auf dieses Gentleman-like. Mhm. Und das können niemand besser als Engländer. Es ist, oder also Schotten in dem Fall.
Bei Schotten auch. Ist es immer noch so ein bisschen kerniger, aber sehr,
ja,
sehr charmant und nicht, also nicht unangenehm, ne? Sondern es ist eine andere Art von Charme und so. Ach.
Ja, und ich habe das, als ich das in England das erste Mal hatte, da war das so charmant, dass ich nicht mal verstanden habe, dass der gerade mich anflirtet. Und als ich es verstanden habe, war ich blitzverliebt. Also weil ich dachte so, oh mein Gott, ich muss den heiraten. Ich muss den behalten, weil oh, ist der toll und auch noch gut angezogen und so. Also da war ich sehr geflasht. Aber vielleicht suche ich es auch danach aus. Also weil die Kanadier, ich kenne auch nur nette Kanadier. Sind sie auch, da macht sich ja auch irgendwie die USA immer so gerne drüber lustig. Das sieht man immer in Sitcoms, dass sich in US-amerikanischen Sitcoms die Kanadier Sitcoms immer über Kanadier lustig machen, weil die so
Amerikaner nur nett.
Ja,
so,
genau.
Und dann Kanada einfach mal im Chor die Mittelfinger gehoben. So, nee, wir sind nicht wie die Amerikaner.
Und in welche Gegend ich auch wirklich schwer verliebt bin, ist die Türkei.
Da war ich noch nie.
Wahnsinnig schön landschaftlich. Das, was du mit dem Ginster in Schottland hast, hatte ich mit Pinien in der Türkei. Weil das, mit dem Auto da durch die Gegend gefahren, irgendwie ein bisschen ins Hochland. Und plötzlich beim Fenster auf riecht alles einfach so wahnsinnig gut nach Pinie. Also auch nach so, nach gereinigter Luft. Mhm. Also wenn da einmal durchgewaschen wurde, ist total geil. Und dann irgendwie links hast du das Mittelmeer, rechts hast du die Berge. Ein wahnsinnig gastfreundschaftlich so jeder. Mhm. An jedem Geschäft, an jedem Bordstein, egal mit wem man, selbst wenn du nur noch einen Weg gefragt hast, unglaublich herzlich, ständig eingeladen. Und diese Gastfreundschaft ist ja etwas, das mir in Deutschland so unglaublich fehlt, weil ich das ja selber ganz stark praktiziere. Aber du das fast nicht hast. Ich kenne das gar nicht anders. Also ich komme aus einem Elternhaus, in dem Gastfreundschaft ganz hoch oben steht. Es wird, wenn Gäste sich anmelden und sei es, wir kommen in 20 Minuten zu 10, ja, dann ist das so. Das wird, glaube ich, nicht besser heute. Dann ist das so. Und dann wird gebacken und dann wird gekocht und dann wird gemacht und getan. Und dann sind alle herzlich eingeladen. Und wenn die alle noch über Nacht bleiben wollen, ja, Platz ist in der kleinsten Hütte. Also so, damit bin ich halt aufgewachsen. Mach das ja auch so. Kennst ja, weißt du, wie wir Partys feiern. Und wenn das, Deutsche sind aber so ungastfreundschaftlich häufig. Also es ist im Norden auch noch ein bisschen schlimmer als im Süden. So Bayern und so, der Bereich, die sind schon ein bisschen schimpftiger und da. Oder auch in Köln fällt mir das immer wieder auf, wo ich ja ständig bin zum Arbeiten, dass es da völlig normal ist, was hier in Norddeutschland, hier in Hamburg ist, völlig ginge gar nicht, wenn du dich an einen Tisch setzt. Das ist im süddeutschen Bereich auch so. Und da sind noch 5 Stühle frei, dann setzen sich da halt andere noch mit zu. Man sitzt halt mit Fremden an einem Tisch. Und das ist als Hamburger, ja, mir völlig so, entschuldigen Sie
meine
bitte mal.
Meine Jacke muss irgendwo sitzen und meine Tasche? Nee. Ja, außerdem, wir kennen sie nicht.
Deswegen auch so alle, deswegen war dieser Standard-Gag während Corona so 1,5 bis 2 Meter Abstand halten und der Hamburger so, was nur? Da ist es so völlig, jetzt müssen wir näher zusammenrücken. Und wahrscheinlich gibt es noch 5 Millionen andere Orte, ich habe sie nur einfach noch nicht gesehen.
Ja, aber mich zieht es auch mehr eher in nördliche Regionen als in südliche. Das hat aber einfach damit zu tun, dass ich hohe Temperaturen nicht gut ab kann. Mag ich gar nicht. Ich bin nicht gern in der direkten Sonne. Und wenn es so richtig heiß wird, so eine Kollegin, ja, ab 30 Grad wird es gemütlich. Und ich denke so, nee, ab 30 Grad höre ich auf, mich zu bewegen.
Bei mir ist auch bei 27 Grad Schluss. Da endet meine Wohlfühlgrenze. Und alles drunter. Also deswegen ist Schottland halt so geil. Mhm. Oder generell alles in England.
Ja. Nächste Frage.
Bitte.
Wärst du gerne, und das sind zweigeteilt die Frage, wärst du gerne unsterblich? Und wenn ja, wärst du lieber so unsterblich wie Superman? Also auch, dich kann niemand anpieksen, der kann auf dich schießen, das geht alles weg, ne? Keiner kann dich töten, wir lassen das Kryptonit mal außen vor. Oder so wie bei Tolkien, zum Beispiel die Elben, du kannst zwar sterben, aber nur, wenn du halt getötet wirst, aber nicht durch Krankheit oder Alter.
Mhm. Wäre ich gern unsterblich? Ja. Und nein.
Das war ja ganz klar und deutlich. Jetzt
ist alles klar, nächste Frage. Also ja, ich würde gerne sehr, sehr lange leben. Ich wäre gerne mindestens noch 500 Jahre da. Ich hätte gerne eine Garantie auf die nächsten 500 oder 1000 Jahre. Mhm. Das hat was damit zu tun, dass ich wahnsinnig neugierig bin. Und dass ich habe ja im letzten Podcast ein bisschen über dieses James-Webb-Teleskop, glaube ich, geschwärmt. Und
Das hast du mir irgendwann abends lange erzählt.
Okay, das kann natürlich auch sein, auf jeden Fall.
Da haben wir noch gesagt, ja, das wird jetzt bald im Podcast ein Thema.
Ja, stimmt, okay. Also dann werde ich da demnächst mal drüber schwärmen. Es wird demnächst ein Weltraumteleskop auf eine Umlaufbahn, auf die Rückseite, der sonnenabgewandten Seite unserer Umlaufbahn geschossen, auf 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und kann dann ganz großartigen Kram. Und da machen wir mal eine Folge zu, weil das ist wahnsinnig interessant. Zumindest für mich. Mhm. Und das ist Grund genug. aber ich möchte, die Menschheit hat in den letzten 50 Jahren technologisch einen größeren Fortschritt gemacht als in den letzten 500 Jahren zusammen. Mhm. Und dieser Fortschritt ist aufgrund der fortschrittlichen Entwicklung, also aufgrund der Mechaniken, die wir entwickeln und der Werkzeuge und Stoffe, die wir entwickeln, ist das nahezu exponentiell. Das heißt, wir werden immer weiter größere Schritte machen, auch wenn man in der aktuellen Zeit das Gefühl hat, immer so, naja, so viel wird nicht erfunden. Mhm. Aber wenn man ein bisschen links und rechts guckt, also ich meine, abgesehen davon, dass wir das iPhone oder Smartphone generell irgendwie so ein extrem mächtiges Teil quasi ständig bei uns in der Hosentasche mit rumtragen. Und was es nicht alles gibt im medizinischen Bereich und in der künstlichen Intelligenz und so weiter und so fort. Mich interessiert einfach, was mit dieser Welt passiert. Mhm. Und das finde ich geil. Unsterblichkeit bedeutet ja aber auch, komme, was da wolle. Und ich glaube, irgendwann bist du müde, lebensmüde. Das habe ich, glaube ich, schon mal in dem Podcast mit Marc, als Marc dich vertreten hat, quasi jetzt so im Knast war es gesagt, dass ich das immer hoffe, irgendwann unsterblich, also diese Müdigkeit zu empfinden, damit das Loslassen und Gehen nicht mehr so schwer ist. Aber ich stelle mir, wenn alle anderen nicht unsterblich sind, sterben halt alle Menschen, die dir was bedeuten, und zwar immer. Das finde ich sehr, sehr dramatisch. Und du weißt ja nicht, was mit der Welt passiert. Also irgendwann so in 30.000 Jahren bist du dann der Einzige, der auf so einer Scholle durch die Gegend chippt, dich zu Tode langweilt, auch nichts mehr passiert. Du hast entweder Packeis oder Lavastrom oder so. Und vielleicht beginnt dann irgendwann alles von vorn. Aber puh.
Aber wenn du hier im Elben unsterblich wärst, bist du ja nur nicht sterblich durch Alter und Krankheit. Genau. Aber du könntest dich letztendlich, wenn du sagst, so jetzt genug, dann...
Genau, das würde ich auch wählen. Mhm. Das würde ich schon deswegen wählen, weil man ja trotzdem verletzt werden kann und trotzdem krank werden kann, aber heilt. Mhm. Und das finde ich halt leider auch interessant. Also so pervers das auch klingen mag, aber egal was man hat, wenn man eine Garantie hätte, es zu überstehen, wäre ja jede Krankheit mitmachen irgendwie auch interessant. Weil wenn du keine Angst haben musst, dass du bleibende Schäden hast und dass dir was passiert, dann geht es dir einfach mal eine Zeit lang scheiße. Mhm. Ist ja egal, wenn du noch die Ewigkeit vor dir hast. Dann hast du die Erfahrung einmal mitgenommen. Aber ich würde die auch die Erfahrung des Sterbens nicht missen wollen. Insofern, irgendwann muss mal vorbei sein. Ja. Aber ich hätte so gerne einfach so die Garantie auf weitere 500 Jahre mindestens, um auch zu gucken, was diese ganzen Projekte, es werden ja so Projekte angestoßen, von denen man weiß, die liefern innerhalb der nächsten 100 Jahre nicht die Ergebnisse. Das dauert so. Und wo ich denke so, oh, ich möchte wissen, was dabei rauskommt. Mhm. Ich möchte wissen, wo die künstliche Intelligenz in 150 Jahren ist. Mhm. Ich möchte wissen, welche Vision der Menschen aufgegangen ist und welche nicht und wie lange der Wald noch stirbt und wie lange wie lange irgendwie die Klimakatastrophe noch schlimmer wird oder wir doch noch die Kurve kriegen oder. Ich will, Menschen sind, wenn sie sich Gedanken über etwas machen, siehe Impfstoffentwicklung bei einer Pandemie, zu so krassen Dingen fähig und ich möchte dabei sein. Mhm. Und deswegen, ja, also irgendwann, wenn ich es dann selber beenden kann, okay, aber wenn mir jemand die Formel gibt für 500 oder 1000 Jahre, die nehme ich.
Ja, cool.
Würdest du denn gern unsterblich?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, weil ich möchte eigentlich auch schon länger leben, aber dann auch mit der Garantie, dass ich nicht verfalle. Also ich möchte jetzt nicht Methusalem sein, der irgendwie mit 1000 Jahren in einem 1000-jährigen Körper lebt und dass mir noch ein Bart wächst, keine Ahnung. aber ich möchte auch mehr.
Oh Gott, ja, du hast die Gebrechen, die man mit Ende 30 genau, schon hat, die hast eben. Du dann einfach mal verhundertfacht.
Ja, ja.
So, oh Gott.
Und das,
weil das nie mehr aufsteht.
Und dann setzt du einfach schon Moos an, weil du dich nicht mehr bewegen kannst. Nee, das fände ich nicht so cool. Ich möchte aber auch noch mehr sehen und mehr wissen, was passiert und dir dabei zugucken, wie du das für mich recherchierst.
Ja, genau. Ja. Weil für dich bedeutet Unsterblichkeit ja ein Leben auf diesem Sessel mit allen Büchern. Du könntest alle Bücher der Welt lesen.
Das ist nämlich auch dieses, das hat neulich jemand.
Also alle, die dich interessieren. Die anderen müsste ich lesen zum Recherchieren.
Genau. Ja. Nee, aber es hat neulich jemand gesagt, dass wenn du im Jahr 100 Bücher liest und davon ausgehst, dass du noch so und so viele Jahre lebst, kommt, also die kam jetzt bei ihrer Rechnung auf 5000 Bücher, die sie in ihrem Leben noch lesen kann. Und ich fand das erschreckend.
Wenn sie sonst nichts anderes macht, ne?
Ja, nee, na, wenn sie 100 Bücher im Jahr liest. Das ist machbar, wenn du, also das kriegt man hin.
Für mich ist das nicht machbar.
Ja, okay.
Aber,
ja. Okay. Aber
weil es bedeutet, alle 3,5 Tage ein Buch.
Ja.
Das ginge mit meinem Job schon gar nicht.
Ja, okay, ja. Aber wenn du Hörbücher mit dazu lädst, dann kannst du ja auch sozusagen hören, während du andere Dinge dabei tust.
Ja.
Aber es ist trotzdem, ja, du musst schon viel lesen.
Ja.
Aber trotzdem finde ich dann 5000 Bücher extrem wenig, weil
wenn man überlegt, wie viele Bücher es gibt.
Ne? Ja, genau. Das ist ein minimaler Bruchteil von dem, was man lesen kann, was auf dem Markt ist und wie viel jedes Buch, für das du dich entscheidest, dann entscheidest du dich gegen 500 andere.
Mindestens.
So mindestens, ne? Also, und das, ja, da hätte ich gerne ein bisschen mehr Zeit, um zu lesen.
War der kurz tot? Ich brauche noch so 20.000 Jahre. Ich will noch ein paar Bücher lesen. Das Problem ist ja, oder sofern man das Problem nennen möchte, ist es ja nicht. Aber du kommst ja auch nicht hinterher.
Nee,
es werden Bücher. Ja. Und wie oft ich denke, ich würde so gerne, es gibt so alt, wenn du so ganz alte Bücher siehst, die so, keine Ahnung, 500 Jahre auf dem Buckel haben oder so, gefühlt 5000. Ich weiß es nicht, wie lange so. Wie alt ist der Buchdruck?
1400, ich weiß nicht, die C, 1450, irgendwie sowas, glaube
ich. Ja, bin ich mein 500 ja gerade noch so im Rahmen, dachte ich mir auch gerade. Dann denke ich manchmal, da gibt es ja auch so viel Wissen drin. Und natürlich gibt es drei Menschen auf diesem Planeten, die in Alt-Irgendwas-Sprache dieses Buch mal entziffert haben und ihr Geheimnis nicht teilen und im Vatikan arbeiten oder so, keine Ahnung. Aber auch so ein Punkt, durch diese begrenzte Lebenszeit hast du einfach zwangsläufig eine Begrenzung, was Wissen angeht.
Mhm.
Und das finde ich manchmal so, wie geil ist es, was zu lernen? Also wie geil ist es, Neues zu erfahren und zu lernen und herauszufinden, wie die Welt funktioniert oder wie sie nicht funktioniert. Ich finde das alles mal so spannend.
Mhm.
Und ich werde das meiste davon nicht mitkriegen. Das ist ein Dilemma.
Ja. Wenn du auch überlegst, vor 500 Jahren oder sagen wir es mal vor 400 Jahren, die
hier bellt jetzt gerade ein kleiner Hund.
Hier bellt gerade ein Hund und es irritiert mich. Da gab es ja noch nicht mehr so viele Bücher. Also es gab einen Punkt in der Geschichte der Menschheit, wo du es hättest schaffen können, alle Bücher, die es gibt, zu lesen.
Das stimmt.
Und
das war eine Zeit, in der die meisten Menschen noch nicht lesen konnten.
Eben,
ne?
Genau. Und wo Buchdruck, also mit dem Buchdruck ging es ja dann los. Vorher war es ja alles handschriftlich so und dann konnte man einfach nicht so viel reproduzieren. Deswegen ist ja das ganze Märchengenre im Prinzip, das sind ja Mund-zu-Mund-Erzählungen, ne? Die
Sagen
und so, dass die halt erzählt wurden. Deswegen gibt es so viele Variationen.
Ja.
Aber das. Und heute kommst du einfach, gibt es Millionen von Büchern und nicht nur von einem Buch, sondern von verschiedenen, Millionen von verschiedenen Büchern. Das finde ich immer so, so krass.
Was ist das meiste, was du bisher geschafft hast, in einem Jahr zu lesen?
200 Bücher.
200?
Mhm. Ich habe neulich mal nachgeguckt, 2013, ich weiß nicht mal, was das für ein Jahr war.
Eins, in dem du sehr viel Zeit hattest.
Ja, wo ich dachte, nee, das war nicht während des Studiums, das war nach dem Studium, das war auch, aber auch nach der Ausbildung, da habe ich halt gearbeitet normal. Und da habe ich tatsächlich 200 Bücher gelesen.
200 Bücher.
Also das sind nicht immer, die sind nicht immer, keine Ahnung, 500 Seiten, ne? Das sind dann mal welche mit 1000 Seiten und dann hast du auch wieder welche, die haben nur 100, so, ne? Also das ist ganz verschieden, so, aber.
Das ist ein Buch alle 2 Tage ungefähr, ne?
Ja. Und ich habe, das ist sogar bei Goodreads, gibt's ja so, jedes Jahr kannst du da sozusagen sagen, ich will so und so viele Bücher lesen in dem Jahr. Und dann ist das so eine Challenge für dich selbst. Und da gibt es Leute, die schreiben dahin 365 und schaffen das. Oder ich habe auch mal eins gesehen, man vertraut darauf, dass sie es schafft, dass sie ehrlich sind in der Angabe, irgendwie so 900 Bücher zu lesen. Und das haben die geschafft. Ich dachte so, das ist echt krass, dann kannst du nichts anderes mehr tun. Lesen, du musst es dann, wenn du nicht lesen kannst, dann musst du es hören. So, das ist, also ich lese nicht schnell genug dafür.
Ich wollte sagen, ich lese gar nicht schnell genug. Mhm. Das wäre auch mein Problem.
Mhm.
Und ich habe auch was zu tun.
Mhm.
Also ich kann auch nicht nebenbei lesen. Ja. Nicht so, du kommst auf die Bühne und den Leute erstmal nabend, wenn ihr mich kurz entschuldigen würdet, ich muss noch 3 Bücher heute lesen. Das geht ganz schnell.
Mhm. Ja. Aber es gibt ja Leute, die wirklich schnell lesen können. Ich war mal bei Stern TV, als Günther Jauch das noch gemacht hat. Da hat eine Frau, die das halt beherrscht, innerhalb der Sendung ein Buch von 350 Seiten oder so gelesen. Also innerhalb von einer Stunde. Und konnte dann danach auch Fragen zu dem Buch beantworten. So, ne? Das hat nicht überflogen. Und ich dachte so, ja, wenn du so schnell Bücher liest.
Den Skill hätte ich auch gerne.
Ja, ja. Aber dann denke ich auch, Bücher lesen ist ja auch ein Genuss. Und wenn du es so verschlingst, ob dann alles immer.
Das frage ich mich auch, ob es dann hängen bleibt. Oder
ja,
ob das
dann
so ein Lesen um des Lesenwillens.
Oder das ist halt, dass du, manche Bücher sind ja auch sprachlich sehr schön, dass man das gar nicht richtig genießen kann, weil man es einfach nur so in sich reinschiebt.
Ja.
Aber es ist so.
Okay. Haben wir noch eine Frage? Sind wir schon durch?
Ich hätte noch.
Was sagt die Zeit? Sind wir schon bei 3 Stunden?
Wir sind, eine
schaffen wir noch.
Na gut, dann noch so eine Standardfrage. Welche Superkraft hättest du gerne? Wenn von allen, nicht nur diese Standard, ich möchte fliegen oder unsichtbar sein oder wie auch immer, sondern wenn du dir eine Superkraft, außer unsterblich sein, also aussuchen könntest. Was wäre das dann?
Ich glaube Heilung. Und zwar körperliche und emotionale. Bei mir und bei anderen. Das finde ich, glaube ich, gut.
Mhm. Ja, als Schmerzpatientin ist das, glaube ich.
Ja. Das oder du kannst dir mit Berühren das Wissen deines Gegenübers aneignen. Aber das Problem ist, ich habe mir da mal lange drüber nachgedacht, schon ewig her, ob ich gerne Gedanken lesen können wollen würde.
Mhm.
Und die Antwort lautet auf gar keinen Fall.
Nee. Nee.
Weil ich glaube, du kannst keine wertige, intime und auf Vertrauen basierende Beziehung zu einem Menschen mehr führen, wenn du dessen Gedanken lesen kannst. Mhm. Weil es, ich glaube, man denkt viel verletzender, als man es oftmals meint. Man denkt viel mehr, auch klar, Denken ist ja auch völlig, völlig ungefiltert, ohne irgendwie, normalerweise muss es ja noch 5000 Filtern durch und dann überlegst du noch, ist das, muss ich das jetzt sagen oder nicht? Mhm. Und dann sagst du es meistens nicht, weil brauchst du auch nicht. Oder der Gedanke ist sowieso völliger Murks und du musst erstmal drüber nachdenken. Aber ich möchte zum Beispiel, ich möchte von dir nicht jedes deiner Geheimnisse wissen. Mhm. Das möchte ich auch von keinem Partner. Ich möchte nicht alles von meinem Gegenüber wissen. Ich möchte nicht immer wissen, was du über mich denkst und was du von mir hältst und was du von der jeweiligen Situation gerade hältst. Ich möchte, dass das, was uns verbindet, dass das immer in einem guten harmonischen Gleichgewicht sich befindet und dass das immer ausgleichend ist. Und wenn ich dich gerade hart abfacke, dann sehe ich dir das auch an. So ist es nicht und umgekehrt auch. Aber ich möchte das nicht immer wissen oder ja nicht mal so genau wissen, weil wenn man sich mal anguckt, wie Menschen online auf Dinge reagieren, die man macht, selbst wenn die gut sind, in meinem Fall beispielsweise Comedy, und wie viel Hate man da bekommt, das sind ja auch nur Gedanken, die Menschen auf eine Tastatur kotzen und der Meinung sind, sie müssten jetzt, weil die Intention ist meistens, es ist nie eine gute Intention, es ist immer die eigene Unzulänglichkeit auf jemand anderen zu werfen irgendwie und quasi die Unzulänglichkeit zu meinem Problem zu machen, indem sie mir sagen, wie scheiße sie mich finden. Was vollkommen in Ordnung ist, mich kacke zu finden. Aber ich denke so, echt, dafür hast du Zeit. Mhm. Naja, gut. Aber da liest du schon solche Gedanken. Mhm. Und das macht nichts Gutes. Und ich denke, nee, Gedanken lesen doch nicht. Heilung fände ich super. Fliegen fände ich natürlich super.
Ja?
Ja. Also nicht so fliegen, flattern nicht, aber so schweben. So ein Zentimeter über dem Boden. Weißt du, wie gut das wäre für den Rücken? Wie super wäre das bitte?
Ja.
Also was mich so gar nicht interessiert, ist so unendliche Stärke oder so Laseraugen oder ich möchte so und so schnell sein. Mhm. Das interessiert mich gar nicht.
Nee. Ich fände es cool, wenn ich jede Sprache, die es auf der Welt gibt oder gab, sprechen, verstehen, lesen, schreiben könnte.
Ja, das wäre cool.
Ohne dass das Chaos in meinem Kopf macht, sondern dass das einfach ganz normal ist, dass mir bewusst ist, dass ich auch eine andere Sprache spreche. Ne? Und das finde ich cool, weil ich glaube, das eröffnet dir die Welt nochmal ganz anders.
Klar.
Vor allem auch, wenn du die ganzen Dialekte und so sprichst, ne, die dann.
Ja, vor allen Dingen, weil du ja, Sprache verrät ja unglaublich viel darüber, wie ein Mensch denkt.
Mhm.
Also selbst in der eigenen Sprache, in der Muttersprache, die Art, wie du sprichst, jetzt bin ich allerdings auch so ein Sprachnazi, ich bin ja total sprachverliebt, aber die Art, wie jemand etwas sagt, sagt ja mehr darüber aus, also mehr über ihn aus, als das, was er sagt.
Mhm.
So, jetzt passiert natürlich Sprache sowieso nur zu 20% in dem Gesagten, sondern zu 80% in den Zwischentönen und dem Habitus und der Körpersprache und so. Aber du verstehst ja eine Kultur viel, viel, viel besser, wenn du die Sprache verstehst. Und zwar nicht nur im Hörverstehen, sondern wirklich im bewussten Verstehen. Ich habe das mit den Gebärdensprachdolmetschen, das habe ich, glaube ich, mal erzählt gehabt, dass im Deutschen die Gebärde für gestern, vorgestern, früher, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren und so weiter und so fort immer nach hinten gebärdet wird, immer über die Schulter nach hinten. Das heißt, du machst immer eine Anzeige, das war gestern und dann ist es eine Gebärde, die nach hinten gerichtet ist. Und wenn du sagst, morgen, übermorgen, nächstes Jahr und so weiter, dann ist es immer nach vorne.
Mhm.
Und in der, ich glaube, in der japanischen Gebärdensprache, aber ich glaube, in allen asiatischen Gebärdensprachen, das ist chinesische Gebärdensprache auch, ist es umgekehrt. Da ist sind alle Gebärden, die mein morgen, übermorgen und so weiter sind hinterm Rücken und alles, was sagt gestern, vorgestern, vor 2 Jahren, werden nach vorne gebärdet, weil die Zukunft und Vergangenheit anders wahrnehmen. Wir im europäischen Raum empfinden Vergangenheit als alles, was hinter uns liegt.
Mhm.
Das kennt man, das liegt hinter uns und die Zukunft liegt vor uns.
Mhm.
Und im Asiatischen ist der Gedanke anders. Die sagen, die Vergangenheit ist das, was ich sehen kann.
Mhm.
Deswegen ist das, was vor denen liegt, quasi. Das haben sie schon gesehen. Und die Zukunft ist das, was wir gar nicht sehen können. Deswegen liegt das hinten. Und das fand ich damals so mind-blowing interessant, weil ich dachte, ach guck mal, das sagt über die Kultur auch etwas ganz anderes und etwas extrem Wichtiges und Interessantes aus. Mhm. Und das erfährst du halt nur über die Sprache.
Ja. Und ich finde es auch so faszinierend, dass du halt, du kannst manche Dinge in verschiedenen Sprachen besser ausdrücken als in der eigenen oder in anderen, ne?
Absolut.
Und es gibt ja auch zum Beispiel im Japanischen Worte für bestimmte Empfindungen oder bestimmte Umstände, für die haben wir kein Wort.
Weißt du noch, wie dieses Wort heißt für mein Mund ist einsam?
Ja, nee, leider nicht. Ich vergesse das immer. Ich habe es neulich wieder gesehen.
Ich auch. Ich muss es noch mal raussuchen. Es gibt
dieses, genau, dass man nur isst, weil man, weil der Mund einsam ist.
Genau. Dass man keinen Hunger hat und auch keinen Appetit, sondern einfach was im Mund haben möchte.
Ja, ja, genau. Ja. Und das ist halt so, in manchen Begriffen gar nicht in der eigenen Sprache gibt und man Sachen nicht ausdrücken kann. Und Körpersprache ist auch eine Sprache. Und wenn du das auch noch dazu, zur gesprochenen Sprache, vielleicht auch noch entschlüsseln kannst, dann kannst du ganz viel, vielleicht macht das einen auch nicht glücklich, dann so ein bisschen Gedanken lesen, ob man dann
Körpersprache ist wieder was anderes. Damit setze ich mich ja seit vielen Jahren schon sehr stark auseinander und Körpersprache macht einen nicht immer glücklich.
Ja, genau.
Es gibt zum Beispiel das ist immer ein Lieblingsbeispiel, weil einem das selber häufig widerfährt, wenn man umarmt wird. Mhm. Die meisten Menschen können ja erstmal nicht richtig umarmen. Mhm. So Männer können das auch gerne mal nicht richtig gut, aber wobei, wenn sie es können, dann ist es ganz toll. Aber so richtig umarmen, also mit beiden Armen und körperlich und ranziehen und so weiter, das ist eine Umarmung. Alles andere kann man sich auch schenken. Und du kannst an der Art, wie dich jemand umarmt, feststellen, ob er dich mag oder nicht. Und diese Umarmung, bei denen dir jemand auf den Rücken klopft, kennst du die?
Mhm.
Das ist ein unbewusstes Signal von demjenigen, dass er dir nicht nah sein möchte. Das heißt, er beendet damit diese Umarmung. Und weil er quasi im Impuls setzt, dass es sich löst. Und das machen sehr viele Menschen. Und weil ich mich da wirklich sehr viel mit beschäftige, weil das so ein bisschen ein Steckenpferd ist von mir, Körpersprache, und das auch auf der Bühne auch hilft natürlich. Als ich das rausgefunden habe, dachte ich so, ach, weil das sofort, wenn du sowas weißt, sofort Fragen aufwirft, wenn du dein Gegenüber anguckst und denkst so, bin ich dir unangenehm?
Mm.
Und das muss gar nicht du sein, das kann die Situation sein, vielleicht mag derjenige keine Umarmung oder. Aber ich glaube, deswegen ist für viele Menschen auch Umarmen so schwer.
Mm.
Weil so richtig so mit.
Aber wie ist das dann bei, so Männer umarmen sich ja gerne mal genau so. Die umarmen sich und dann schlagen sie sich auf dem Rücken gegenseitig. Aber
das ist kollegial. Das ist wieder
das ist ja ein anderes.
Das ist anderes. Okay. Dieses Batz.
Ja, ja, genau. Oder du denkst, oh, jetzt ist mein Schulterblatt leider gebrochen, aber.
Ich finde das immer so geil, wenn das so kumpelhafte Typen bei einem machen und man nicht damit rechnet, weil ich werde so normalerweise nicht umarmt. Mhm. Das heißt, wenn mich ein Mann umarmt, dann meistens mit Körpereinsatz oder bitte gar nicht.
Mhm.
So, aber nichts dazwischen. Und wenn du dann so. Ich hab so bekannte Supertyp irgendwie und so gefühlt 2 Meter groß und so ein Footballspieler und der auch immer so, hey, Kleines, und dann nimmt er mich so einen Arm, drückt mich ganz doll und so, Batz. Und dann so, oh, und er so, oh sorry, ich komme gerade vom Training. Und dann so, oh, warum? So, und dann denke ich immer so, das gefühlt über dieses so, Männer schlagen sich halt erstmal zusammen zur Begrüßung. Yeah. Was man halt so macht.
Ja. Yeah. Aber zum Beispiel, das ist auch interessant, in anderen Kulturen, zum Beispiel Südkorea, da ist das, wenn man, also in westliche Kultur ist ja, wenn man sich zum Beispiel umarmt und tröstet, ne, ist, dass man sich so über den Rücken streichelt. Und in Südkorea ist es so, dass man halt immer so sich so immer auf den Rücken klopft, die ganze Zeit. So wie wir immer streicheln, so aus, ja, ist gut, wird alles gut, ne? Die klopfen die ganze Zeit. Und das ist da.
Das kenne ich hier aber auch ganz viel.
Ja?
Auch viele, ja.
Das fand ich, als ich das erste Mal gesehen habe oder mir das aufgefallen ist, dachte ich so, das ist ja komisch, weil ich fand, das ist so, das ist so ein Pat, ist schon in Ordnung, ist nicht so schlimm, stell dich nicht so an. Und weil so ein Streichen ist ja doch irgendwie, für mich finde ich das fürsorglicher als so ein ja? Klopfen. Ja, ja.
Lustig, ne? Ich weiß gar nicht, war das im Japanischen, bei dem man nicht wenn man jemanden winken möchte, dass er herkommt, man das nicht wie bei uns macht mit komm her, komm her, komm her mit der Hand, sondern mit wir quasi winken, geh weg, geh weg, geh weg. Mhm. Und das ist das Gleiche, ist gleich Japanisch oder Chinesisch, bin mir nicht ganz sicher.
Weiß nicht, ich weiß nur, dass es bei irgendeinem der Länder andersrum ist. Also wir machen ja mal Handfläche nach oben und winken dann so, und die machen Handfläche nach unten und machen so winken, also die bewegen die Finger dann zu sich selbst. So,
so ich weiß, so, okay, das also, kann auch sein. So. Ich weiß schon, das sieht aber gerade keiner.
Ja, das sieht gerade keiner. Jetzt nein, noch eine Viertelstunde machen. Aber. Nein, ich überlege nur gerade, ob das vielleicht aussehen könnte, als würde man so machen. Aber nee, das die ist bewegen, schon, das ist noch eine andere Bewegung. Schon, ja.
Ja. Ja, wieder was dazugelernt.
Wieder was dazugelernt.
Weißt du, welche Superkraft ich jetzt haben möchte?
Zu schnippen und das Essen ist fertig. Das da, finde ich auch super.
Das ist super.
Ja.
Ich hätte gern so ein... Doch. Gilt das auch als Superkraft, dass man zaubern kann? Also so richtig im Sinne von, ich möchte jetzt einen großen 42 Grad warmen Blubberpool direkt in meinem Wohnzimmer stehen haben. Nicht für immer, nur für heute Abend. Das wäre mal geil.
Wenn du Dinge einfach so erscheinen lassen kannst, ist auch eine Superkraft.
Das fände ich schon... Das wäre schon, das wäre schon geil.
Soll ich den Pool vom Sommer hochholen und aufpusten und dann?
Wir wissen beide, dass dieser Pool für immer unaufgepustet im Keller liegen wird.
Nein, nein, wir holen den nochmal raus.
Ja, du kannst dann, ihn dann wieder. Ja.
Und dann kaufe ich uns so noch
eine Pumpe
und
Tauchdingsbums und
ja.
Ein Chlorspender. Ja. Du wirst das dann alles machen. Mhm. Und dann gehe ich da auch gerne in den Pool. Andernfalls. Keine Chance. Aber die Superpower hätte ich gerne.
Ja.
Ja.
Aber dann vielleicht mit einer Heizdecke?
Ja.
Ich könnte dich gleich unter eine Heizdecke packen.
Eine Heizdecke und was zu essen wäre gut.
Ja, was zu essen. Jetzt gibt's was zu essen. Ich habe auch Hunger.
Okay, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle. Es war mir ein großes Fest. Vielen Dank für die vorbereiteten Fragen. Wir kriegen so viele Fragen, wir müssen das ohnehin mal öfter machen. Mhm. Sagen wir auch jede achte Folge und machen es dann nicht, weil wir dann ja doch lieber über
schwarze Teleskope Löcher
sprechen möchten. Mhm. Wir bedeutet ich. Ja. Es war mir ein Fest mit dir. Mhm. Ich hoffe, ihr habt uns einigermaßen gut verstanden. Mhm. Mein Gekrächze hier. Ponyhof von Mittelfinger erscheint immer donnerstags, überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Und ansonsten wünschen wir euch an dieser Stelle einen super schönen Donnerstag, eine schöne Restwoche, ein tolles, nahendes Wochenende. Oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört, eine verdammt gute Zeit. Passt auf euch auf, seid gut zu euch und kümmert euch um euch auf den letzten Meter. Verreck ich hier.
Das war so angenehm und die Stimme ist so lieblich. Und dann
es hält halt nicht lange vor. Ja. Sie ist halt auch gleich ganz weg.
Ja, ja.
Ich werde ab in ungefähr 10 Minuten, immer wenn ich was von dir will, dir was gegen den Kopf werfen.
Ah, ich freue mich schon drauf. Das wird super.
Schöne Woche euch. Ja. Tschüss.
Tschüss.